das in seinen Briefen die ganze Zeit auch macht. Ja, der redet schon auch zu Einzelnen, aber im Grund redet er immer die ganze Gemeinde und sagt, ihr als Gemeinde seid zusammengestellt und ihr als Gemeinde seid da auch vor Gott und steht vor ihm. Wir sind in unserer Predigtserie über den fünffältigen Dienst und heute ist die dritte Predigt. Es ist trotzdem so aufgebaut, wenn du heute das erste Mal einsteigst, dass du einen guten Einstieg finden kannst. Gleichzeitig lade ich dich trotzdem einmal auf die Homepage zu gehen und dir die anderen beiden Predigten anzuhören, denn dadurch wird ein vollständigeres Bild entstehen. Und wir schauen in den Epheser 4 rein, der Vers 11, der ist immer dabei. Er hat eingesetzt, einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und heute schauen wir auf den Vers 13 und 14 und wer eine Bibel dabei hat, kann den gern mal mit aufschlagen. Ja, ich vergleiche das immer wieder mit dieser Aussage von dem Antoine de Saint-Exupéry, der sagt, wenn du jemanden willst, dass er ein Boot baut, dann erklär ihm nicht, wie man ein Boot baut, sondern erklär ihm, wie schön das Meer ist. Und genau das Gleiche macht Paulus hier auch. Der fünffältige Dienst wird uns überhaupt nicht erklärt, sondern heißt einfach, so ist es. Und dann wird aber geschrieben, was das für schöne Auswirkungen hat. Und diese schönen Auswirkungen, die sind fast wie ein Feuerwerk. Wir hatten das, die Heiligen werden zugerüstet zum Werk des Dienstes, der Leib Christi wird erbaut und jetzt geht es im Vers 13 und 14 gerade damit weiter und man hat fast das Gefühl, das überschlägt sich, weil da eine Aussage nach der anderen kommt. Da heißt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und dann noch der Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das ist wie ein Feuerwerk und wir werden mal so ein paar Aspekte davon heute anschauen und überlegen, was wir für Rückschlüsse für den fünffältigen Dienst daraus ziehen können. Und ich möchte mit einem Bild anfangen, das da enthalten ist, nämlich das heißt, bis wir alle hingelangen zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und lass uns da mal draufschauen, denn wir sind da ja als Gemeinde angesprochen. Also wir werden als Gemeinde angesprochen, wir werden mit einem Mann verglichen. Und kurz davor ist ja das Bild, dass der Leib Christi erbaut wird. Das bedeutet, hier wird dieses Bild fortgesetzt. Wir sind der Leib Christi, das ist ja auch ein Mann. Aber es wird nicht mehr vom Hausbau gesprochen, dass der aufgebaut wird, sondern der wird vollendet. Das ist wie so ein Reifeprozess, in dem wir drinstehen. Und in dem Vers 14 heißt es dann auch, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Das bedeutet, dieser vollendete Mann, der ist nicht mehr unmündig, sondern der kommt in eine Mündigkeit rein. Wir sind als Gemeinde, also wie eine Person, man kann ein Mann, man könnte auch sagen wie eine Frau, wie eine Person, stehen wir vor Gott und entwickeln uns. Und hier ist jetzt nicht das Bild eines Hausbaus vom Fundament bis das Dach irgendwann fertig ist, sondern eher wie ein Kind, ein Jugendlicher und dann ein Erwachsener, ein reifer, ein vollendeter Mann. Und meine Frage ist, wo stehen wir als Gemeinde in diesem Entwicklungsprozess? Sind wir schon der mündige, der reife Mann, der hier am Ende dieser Entwicklung steht? Oder haben wir vielleicht noch Windeln an? Oder irgendwo dazwischen oder mal so und mal so und springt's hin und her? In einer Situation sind wir total abgeklärt, in der anderen sind wir totale Angsthasen. Wir wurden mal in der Predigt gefragt, auf welches geistliche Alter zielt eigentlich die Predigt ab? Zielen wir auf diejenigen, die sagen, du machst alles falsch, aber Gott hat dich lieb. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, besonders für die, die ganz am Anfang im Glauben stehen. Und wenn man weiter im Glauben kommt, dann geht es dann auch darum, dass der Glauben auch einmal belastet werden darf. Über die Souveränität Gottes, über die Dienstbereitschaft und alles, was dazukommt. Da schreien die Kinder im Glauben immer auf, oh Mann, ist das anstrengend. Ja, wenn ich meinen Kindern in der Grundschule Aufgaben aus dem Abitur zeigen würde, würden die sagen, das geht überhaupt nicht. Wenn man die einem Physikstudenten zeigt, sagt er, was ist denn das für ein Pillepalle? Ja, es ist immer eine Perspektive aus dem eigenen Entwicklungsstand heraus. Und dieser fünffältige Dienst ist dafür da, dass wir in einen Entwicklungsprozess kommen, dass wir als Gemeinde vor Gott immer und immer reifer werden. Und hier ist ja dieses Bild der Schifffahrt in dem Vers 14, dass wir uns nicht mehr umhertreiben lassen von jedem Wind einer Lehre. Also als Gemeinde sind wir wie ein Schiff und wenn wir reif sind, dann können wir dieses Schiff fahren, wir können den Kurs bestimmen und wir können den Kurs halten, selbst wenn da so trügerische Spiele von anderen Menschen kommen, die versuchen uns von dem Kurs abzubringen, sind wir in der Lage, den Kurs zu halten. Das ist so ein Kennzeichen von Reife, das hier beschrieben ist. Und wir machen heute kein Seminar darüber, was es alles heißt, geistlich reif zu sein. Da könnten wir auch ganz, ganz tief einsteigen. Sondern wir überlegen, wie können wir diesen Reifeprozess in der Gemeinde auf eine gute Weise anregen und voranbringen. Und da gibt es eine Antwort, nämlich der fünffältige Dienst. Christus hat uns den fünffältigen Dienst gegeben. Darin zeigt er sich selber in all seinen Arten, wie Jesus gedient hat, zeigt er sich darin. Also es ist keine fremde Idee, sondern Jesus offenbart sich darin selber. Und er sagt, wenn ihr das anfangt, miteinander zu leben, wenn ihr euch darin entdeckt, wie ich euch eingesetzt habe, dann werdet ihr in diesen Reifeprozess reinkommen. Und ich möchte immer wieder anhand von Beispielen diese fünf Dienste unterscheiden, damit ihr euch noch geläufiger werden, dass ihr sie noch griffiger habt. Und wenn ihr in die beiden anderen Predigten reinschaut, werdet ihr merken, die Beispiele sind immer wieder auch andere und zeigen immer wieder andere Aspekte. Wenn wir zum Beispiel mal zum Lehrer schauen, Peter Hiller hat hier ja so einen Chemiekasten Bild aufgebaut mit den Reagenzgläsern. Fünffältiger Dienst heißt auch, dass wir in jedem Bereich wie eine Salbung haben, ja, wie so göttliches Öl vom Heiligen Geist, das da eingefüllt ist. Jeder kann das für sich individuell sehen, also jeder hat sozusagen diese fünf Reagenzgläschen für sich selbst und kann überlegen, wie viel habe ich hier, wie viel habe ich da und das einfach auch zu reflektieren und einzuüben. Aber wir können das auch als Gemeinde sehen und überlegen, wie stark ist bei uns dieser Dienst der Apostel, der Hirten oder der Lehrer und der Propheten entwickelt. Und wenn wir mal bei den Lehrern anfangen, die Lehrer haben eine Leidenschaft. Ein Lehrer würde gern die Gemeinde in ein Klassenzimmer verwandeln, weil er sagt, für jedes Problem gibt es eine Lösung und die finden wir im Wort Gottes. Amen. Und er würde gerne die geistlichen Prinzipien lernen, in die Schrift einsteigen und lernt die Bibelverse auswendig. Also ich bin selber ein Lehrer, ich lerne gerne Bibelverse auswendig. Ich liebe das und wundere mich manchmal, warum Leute da eine höhere Einstiegshürde haben. Lehrer möchten gerne Menschen in der Jüngerschaft voranbringen und sagen, ist es nicht im Missionsbefehl der einzige Befehl, dass wir sie zu Jüngern machen? Ja, das ist so der Herzschlag der Lehrer. Dann kommen die Propheten. Ein Prophet würde gerne die ganze Gemeinde die ganze Zeit in die Gegenwart Gottes rufen. Lasst uns miteinander in die Gegenwart Gottes kommen, den Herrn erleben und auf ihn hören. Also ihr merkt, es sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die beide aber zusammengehören. Wehe, wir sind die ganze Zeit nur Klassenzimmer oder wehe, wir sind wir schauen nie in das Wort rein. Deswegen haben wir im Gottesdienst ja auch diesen Zweiklang von Predigt und Anbetung, dass wir hier dieses Zusammenspiel haben. Jemand, der prophetisch ausgerichtet ist, der sagt, in der Gegenwart Gottes wirst du verwandelt, dort wirst du alles empfangen, was der Herr für dich vorbereitet hat. Komm ins Gebet rein und du wirst es empfangen und du wirst es kriegen. Amen. Da kann ich genauso zustimmen wie beim Lehrer, weil es genauso wahr ist. Es sind zwei Wahrheiten. Das eine ist die Wahrheit des Lehrers, das andere ist die Wahrheit des Propheten. Und wenn wir als Gemeinde die beiden in einer guten Balance haben, dann werden wir in einen Reifeprozess reinkommen. Wir hatten dieses Bild von dem Schiff, der Lehrer guckt auf die Landkarte, der Prophet steht oben im Ausguck. Ja, der Lehrer sagt, ich sehe die Landkarte so und so, und der Prophet sagt oben, wir sind aber gar nicht da, wo du denkst, dass wir sind. Ja, es ist ja ein Unterschied, wenn man auf die Landkarte guckt, von Geislingen ist aber in Überkingen. Dann passt die Landkarte nicht. Und der Prophet sagt, hey, wir sind in Überkingen. Und dann holt der Lehrer die Landkarte von Überkingen und sagt, ja, und hier geht's jetzt rechts oder links ab. Die beiden spielen zusammen. Und wenn die gegeneinander spielen, dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn sie zusammenspielen, kommen sie weiter. Der Hirte würde gerne die ganze Gemeinde in ein großes Familientreffen verwandeln. sagen, wir sind alle hier zusammen und lass uns einander besser kennenlernen, lass uns Kaffee trinken, lass uns füreinander da sein, lass uns die, die am Rand stehen, reinholen, lass uns diejenigen, denen es schlecht geht, umsorgen, dass es ihnen besser geht und dass sie vorankommen. Ihr merkt, das sind alles ganz grobe Zeichnungen, die sind auch schwerwiegend, unvollständig, aber sie zeigen eine Grundrichtung auf. Lass uns das Ganze in ein Familientreffen verwandeln. Wir gehören zusammen. Und der Evangelist sagt dann, mein Herzschlag ist ein ganz anderer. Ich hole nämlich jede Woche einen neuen mit rein. Der Hirte stöhnt dann, aber er integriert die Leute. Also diese beiden arbeiten auch wieder zusammen. Der Evangelist sagt, von mir aus können wir jede Woche über Johannes 3, Vers 16 predigen. 52 Mal im Jahr ist genau richtig, kann ich nie genug von kriegen. Ja, so wie meine Kinder liebend gern Nudeln mit Ketchup essen, kann der sagen, immer das Evangelium voll drauf, voll den Anfang des Glaubens. Er sagt auch, meine Güte, der Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, das ist das A und O. Warum sind wir eigentlich die ganze Zeit hier drinnen? Das heißt doch, geh, Gemeinde, also geh raus und ich komm, Gemeinde, bleib hier. Lass uns rausgehen, lass uns für Jesus unterwegs sein. Und ihr merkt, auch der bringt eine Note rein, die die Gemeinde in Bewegung und die die Gemeinde voranbringt. Und das ist absolut gut und das ist absolut wertvoll. Und die Rolle des Apostels ist, die, dass er der Einzige ist, der von seinem Dienst her die anderen vier verstehen kann, weil er von allen Diensten ein gewisses Maß hat. Der kann, man kann es auch mit der Hand vergleichen, mit dem Daumen. Der Daumen ist der einzige Finger, der mit den anderen Fingern in Kontakt kommen kann. Also man kann den fünffältigen Dienst einfach überall vergleichen. Der Zeigefinger, das ist dann der Prophet, der sozusagen sagt, wo es lang geht, der Mittelfinger, das ist der am weitesten nach vorne raussteht, das ist der Evangelist, der Ringfinger, das ist der Finger der Verbundenheit, das ist der Hirte und der kleine Finger, der kommt in jedes Ohr rein, das ist dann der Lehrer. Ja? Also ihr merkt, die Sammlung an Vergleichen wird jede Woche länger. Und der Daumen, der apostolisch begabt ist, der einzige, der mit allen wirklich in Kontakt kommen kann und der dafür sorgen kann, dass die miteinander sich entwickeln und dass die vorankommen. Und so entsteht ein Reifeprozess und der hat einen Herzschlag, der sagt, ich möchte gerne, dass wir Licht in der Stadt sind, dass wir die Stadt verändern, dass Menschen nicht nur Jesus kennenlernen, sondern dass sich auch in der Gesellschaft was verändert. Ja, das ist dieser apostolische Blick, dass sich in der Gesellschaft was verändert. Das ist zum Beispiel auch eine Unterscheidung von John Wesley, also sozusagen diese Bewegung und den späteren Erweckungsbewegungen. Deren Ziel war es, die Gesellschaft zu verändern. Später in den evangelistischen Erweckungen ging es nur noch darum, die Seelen aus der dunklen Welt zu retten. Da hatten plötzlich die Evangelisten den Hut auf, Billy Graham und Co. Ganz tolle Sache, aber nicht ausgewogen im fünffältigen Dienst. John Wesley und so, die waren noch ausgewogen, die sagten, wir möchten gerne, dass England ein Land wird, in dem ja die Herrlichkeit Gottes wieder leuchtet. Und wenn wir diesen fünffältigen Dienst ausgewogen haben wollen, dann wollen wir nicht nur, dass die Menschen Jesus kennenlernen, sondern dass tatsächlich auch Geislingen und die Region von ihm durchdrungen wird. Und wenn wir in diesem Prozess drin sind, werden wir einen Schritt nach dem anderen in einem Reifeprozess sein und immer fester im Glauben werden. Ein anderer Aspekt, der mir auffällt, das ist ja wie so ein Feuerwerk, eben hatten wir so zum vollendeten Mann, das ist, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Ja, das steht das so schnell hintereinander. Ich lese das ziemlich oft, dass mich das noch nie irgendwie persönlich angesprochen hat, ganz ehrlich gesagt. Aber jetzt für die Predigt habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Was ist denn die Einheit im Glauben? Natürlich kann man sagen, das ist, dass wir miteinander in gewissen Lehrpositionen die gleichen Ansichten haben, dass wir da gemeinsam vorangehen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Einheit taucht im Neuen Testament auf. Wo? Im hohenpriesterlichen Gebet. Das letzte Gebet, das Jesus betet, da betet er, dass sie alle eins sind. Das ist ein ganz besonderes Anliegen. Er möchte, dass die Christen weltweit eins sind, aber besonders natürlich auch da, wo sie zusammen sind, vor Ort, auch in der Gemeinde, dass wir eine Einheit sind. Und im Buch Nehemia und Esra heißt es an mehreren Stellen, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Das bedeutet, das Volk Juda war dann vor Gott wie ein Mann. So eine Einheit, wie eine Person. Wir hatten es ja eben schon zum vollkommenen zum vollendeten Mann zu gelangen, steht eine Gemeinde wie eine Person, weil wir so eine Einheit sein werden. Das ist das Bild, das hier drin steht. Und eine Einheit des Glaubens, wenn wir überlegen, was das ist, sondern schauen, im Neuen Testament ist der Begriff Glaubens nicht nur etwas für richtig halten, das gehört da auch dazu, sondern es ist in ganz hohem Maße ein, wir vertrauen gemeinsam. Ja, wenn wir für Kranke beten, ist es auch, wir vertrauen gemeinsam darauf, dass Gott diese Person gesund machen wird. Wenn wir vielleicht auch für ein neues Gemeindehaus beten, sagt, wir vertrauen gemeinsam daraus, dass Gott uns hier führen wird. Und es ist gleichzeitig auch ein, wir geben uns gemeinsam hin. Denn der Begriff des Glaubens im Deutschen kommt von dem Wort geloben. Ja, also wie ein Soldat den Treuschwur dem König früher gegenüber gemacht hat, er hat es gelobt. Und daraus ist der Begriff Glauben entstanden. Ich finde, das ist eine ganz starke Formulierung, weil hier etwas aufgenommen wird, was in der Bibel ist. Ich glaube an Jesus, heißt, ich gebe mein Leben an Jesus hin. Und wenn wir gemeinsam an Jesus glauben, dann geben wir gemeinsam unser Leben hin und sagen, wir sind mit dir verbunden und wir wollen unser Leben mit dir leben. Stellt euch mal vor, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft der Gläubigen ist auf so einem Schiff unterwegs. Wir haben ja dieses Beispiel des Schiffs jetzt schon mehrfach gehabt. Was für eine Art von Schiff ist das eigentlich? Ist es ein Segelschiff, an dem jeder sich einsetzt und einbringt und seine Aufgabe hat? Sei es irgendwo in die Karten zu gucken oder das Deck zu schrubben. Ich glaube, dass alle auch gemeinsam das Deck schrubben und nicht sagen, hey, ich bin jetzt nur der oder ich bin nur der, sondern es ist eine Aufgabe von allen. Aber glaubt ihr, dass das so ein Segelschiff ist? Man könnte nämlich auch sagen, dass es ein Urlaubsschiff ist, so ein Kreuzfahrtdampfer. Da gibt's eine Crew, die kümmert sich um alles. Die haben immer so gewisse Schweißperlen auf der Stirn und rennen irgendwo rum. Und dann gibt es so ein Sonnendeck, da liegen die Kunden, ja? Und die machen dann ihre Bestellung. Noch eine Bacardi Cola oder bitte noch einen Käsekuchen mit Kaffee. Was für eine Art von Schiff sind wir? Sind wir ein Kreuzfahrtschiff, wo die einen arbeiten und die anderen zugucken? Oder sind wir ein Segelschiff, wo alle dabei sind und alle mit anpacken? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10 heißt es, an jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir sind gemeinsam auf einem Segelschiff und alle packen mit an. Es gibt immer welche, die auch in einer Phase sind, wo sie nicht so können, wo es nicht so geht. Und das ist auch okay so. Aber es gibt den Standard, dass wir sagen, wir sind dabei und wir dienen mit und wir packen mit an. Ich erlebe das auch in Gesprächen, dass man sagt, okay, Segelschaft ist alles wunderbar und auch, dass die Gemeinde, dass sie da alle voll mit anpacken, das ist auch perfekt. Mein Problem ist nur, ich bin da noch nicht richtig drin in der Gemeinde. Ja, also, dass die Gemeinde da richtig anpackt, ist okay, aber ich bin sozusagen noch in der Kennenlernphase und deswegen packe ich vielleicht noch nicht so richtig mit an. Meine Frage, wie lange dauern solche Kennenlernphasen? Das kann ja auch ein recht gemütlicher Ort sein, zu sagen, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Kennenlernphase oder seit 14 Tagen. Diese Einheit des Glaubens ist auch eine Einladung zu sagen, ich treffe eine Entscheidung für die Gemeinde. Manch einer ist da ganz natürlich reingewachsen, der hat sich da nie einen Gedanken drüber gemacht. Manch anderer hat da vielleicht größere Geschichten und Herausforderungen, die damit verknüpft sind. Aber die Einheit des Glaubens ist auch immer eine Einladung in die Gemeinde. In unseren Kreisen sagen wir, wer an Jesus glaubt, der muss für Jesus eine Entscheidung treffen. Es gibt Kirchen, die sagen, du brauchst keine Entscheidung für Jesus treffen, du musst einfach nur dich mit deiner Tradition mitfließen lassen und das ist dann Glauben. Ja? Irgendwo denkt man, da gibt es einen Gott und da gibt es Jesus und gibt es jenes und das ist dann Glauben. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Aber wir sagen, weil wir an die Bibel glauben, als Christ muss man eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Das ist Glauben. Wie ist es eigentlich um den Glauben an die Gemeinde, an den Leib Christi bestellt? Ja, ich mache da irgendwie so mit. Hast du schon mal eine Entscheidung getroffen? Jawohl, ich bin hier in dieser Gemeinde und zwar mit Haut und Haaren vollständig. Ich habe in meinem Leben schon unterschiedliche Gemeinden besucht, weil wir ja in anderen Städten gewohnt haben. Und es ist jedes Mal wieder ein Lösungsprozess zu sagen, ich gehe hier raus. Und es ist jedes Mal wieder eine Entscheidung zu sagen, und ich gehe hier rein. Und manchmal hinterlässt man eine Gemeinde, wo man sagt, das war da super cool, da hätte ich noch locker 20 Jahre bleiben können. Und manchmal hat man auch eine Gemeinde hinter sich, sagt, das ist so schrecklich, ich will nie wieder in eine neue Gemeinde. Aber Gott führt uns immer wieder in eine Situation rein, in der er sagt, hier ist mein Leib und wenn du möchtest, dann kling dich da ein und werde Teil von meinem Leib. Das bedeutet auch konkret, dass man sagt, ich werde Mitglied, ich lasse mich taufen, weil ich Teil von Christi Leib sein will. Niemand lässt sich für die Gemeinde taufen, sondern das ist immer für Christus. Aber wenn wir mit Christus verbunden sind, dann verbinden wir uns auch mit seinem Leib. Und das ist ein ganz starker Bestandteil von der, ja, von der Einheit des Glaubens. Und wenn wir in einer Einheit des Glaubens sind, dann hat es auch etwas damit zu tun, dann wird es auch in unserem Verhalten wirksam. Wir hatten letzte Woche auch darüber gesprochen, dass die Gemeinde in Ephesus einige Jahre später nochmal einen Brief gekriegt haben. Diesmal kam der nicht vom Paulus, sondern vom Apostel Johannes. Und da heißt es in den Sendschreiben in der Offenbarung, ich wiederhole die Verse nochmal, in dem Vers 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir in diese Verbindung zu Jesus wieder reinkommen. Wir haben gefragt, was ist die erste Liebe? Ist es dieses kribbelnde Gefühl und diese Schmetterlinge im Bauch? Wir haben gemerkt, okay, das ist ein schönes Gefühl, aber das Entscheidende an diesem Text und das Entscheidende an Jesus ist, dass wir zu der Person zurückkehren, die unsere erste Liebe ist, und das ist Christus. Und dann heißt es hier, kehr aber auch zu den ersten Werken zurück. Also setze dich auch in Bewegung. Ich habe letzte Woche ein Beispiel erwähnt, das ich heute nochmal gerne erwähnen will, von meinem kaputten Rasenmäher. Einige erinnern euch, ich muss das auch nochmal erzählen, weil ich muss sozusagen, das muss ich noch amortisieren, sagen die Wirtschaftler, wenn man für 200 Euro in den Sand gesetzt hat, muss ein Pastor mindestens zwei Beispiele daraus machen, dass sich das wieder halbwegs rentiert. Und das Beispiel ging so, dass ich unseren günstigen Rasenmäher in hohes Gras gefahren habe und der ging nicht mehr. Und dann haben wir einen teureren Rasenmäher gekauft und der ging aber auch schlecht. Und dann habe ich gemerkt, dass nicht der Rasenmäher kaputt ist, sondern das Kabel ist kaputt. Und es war so dieses Bild dafür, der Strom ist in Ordnung, das ist Christus, das ist der Heilige Geist, der fünffältige Dienst, das, was er uns gegeben hat, das ist in Ordnung, aber die Verbindung muss stimmen. Die Verbindung muss stimmen und wenn wir mit Christus verbunden sind, dann wächst die Frucht automatisch, dann kommen wir auch automatisch in diesen Dienst rein, dann müssen wir uns gar nicht um viel kümmern. Jetzt kommt die Fortsetzung. Stellt euch mal vor, der Rasenmäher, ich stecke ihn dann ein und stellt euch vor, er wäre so edel, dass er eine Kontrollleuchte hätte, hat er leider nicht und die würde dann rot leuchten, also sagen, hey, Strom ist da, mir geht's gut. Ich bin erfüllt von der Energie, ich bin erfüllt von dem Licht und ich würde sagen, ist ja gut, lieber Rasenmäher, mach mal ein paar Umdrehungen. Und dann würde mir der Rasenmäher sagen, nee, da bin ich nicht so drauf, also Umdrehungen wird mir schwindelig, habe ich keinen Bock zu, ich habe eine schwere Kindheit gehabt oder was auch immer, da würde ich sagen, weißt du was, Rasenmäher, ich guck mal nach, wo hier der nächste Schrottplatz ist. Oder ob ich noch Garantie habe. Ein Rasenmäher, der in Verbindung mit dem Strom ist, fängt an, Rasen zu mähen. Und ein Mensch, der in Verbindung mit Christus ist, fängt an zu dienen. Der fängt an, eine Dienstbereitschaft zu entwickeln. Und wenn er nicht anfängt, eine Dienstbereitschaft zu entwickeln, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Denn wenn wir keine Dienstbereitschaft entwickeln, dann bringen wir keine Frucht. Und wenn wir keine Frucht bringen, dann haben wir ein Problem. Weil es im Neuen Testament beim Christsein um die Frucht geht, eine Frucht zur Ehre Gottes zu bringen. Schaut mal aufmerksam ins Neue Testament rein, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Christen keine Frucht bringen. Für uns gibt es das, sagen, ja, ich bin einfach so Christ, ich gucke hier mal zu, ich bin hier auf einem Urlaubsdampfer, ich bin halt erst 12 oder schon so alt oder so gesund oder so irgendwas. Es gibt diese Alternative nicht, dass Christen keine Frucht bringen, sondern wir sind alle berufen zu dienen und wir sind alle berufen, Frucht zu bringen. Und die Alternative dazu ist katastrophal. Müsst ihr mal reinschauen, was Johannes der Täufer sagt. Er sagt, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt, bringt die Werke der Buße. Und Jesus sagte auch, der Baum da, wenn der keine Frucht bringt, hau ich den um. Oder Johannes 15, eine Textstelle, die wir sehr lieben, mit dem Weinstock zu sagen, aber was keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also ganz krasse Formulierungen, die da sind. Also dieses Ding, ich brauche nicht zu dienen, weil ich bin jetzt keine Ahnung sowas. Diese Denkweise ist nicht biblisch. Es geht dabei allerdings nicht um so eine hektische Werksgerechtigkeit, dass irgendwie der Rasenmäher versucht, sich selbst zu drehen, ohne von Christus verbunden zu sein. Sondern es geht darum, dass wir mit ihm verbunden sind und dass durch ihn ein Strom fließt und dass der anfängt, uns in Bewegung zu setzen und dass dann das wächst, was Christus für uns vorbereitet hat. Der Gründer der Fackelträger, Ian Thomas, hat es mal gesagt, der Moment, als ich kapiert habe, dass es nicht darum geht, was ich für Jesus tue, sondern dass es darum geht, was er durch mich tun will, das war wie eine neue Bekehrung. Der Moment, als ich kapiert habe, es geht nicht darum, dass ich hier hektisch hier mitarbeite, da mitarbeite, sondern dass ich frage, was willst du durch mich tun, war wie eine neue Bekehrung. Und ich wünsche mir das für jeden von uns, dass wir nicht sagen, okay, dann räume ich halt auf oder jetzt mache ich dieses. Das ist nicht das, was Jesus will, sondern er will uns in diese Verbindung reinrufen und sagen, entscheide dich neu, mit mir in Verbindung zu sein. Überlege, wann ist der nächste Schritt dran, vielleicht auch in der Verbindung, in der Gemeinde, Vollgas zu geben und in diese Dienstbereitschaft reinzufinden. Wir sollen nicht irgendwas machen, sondern wir sollen Christus in uns wirken lassen. Und er wird uns als Apostel, als Lehrer, als Propheten, als Evangelisten oder auch als Hirten einsetzen. Und ich habe das erlebt, als ich BWL studiert hatte, bin ich dann in den Vertrieb gegangen und es war so ein morgens bis abends Job und ich war so, habe dann Anke noch kennengelernt, das war dann auch noch Wochenende, also sie wohnte in Bonn, ich bei Frankfurt, völlig überlastet, also ich war so knapp, Burnout hat man damals noch nicht gesagt, aber ich würde sagen, ziemlich die Symptome gehabt, die dazugehören. Und als es dann so langsam nachließ, merkte ich, dass Gott mich einlädt, mal wieder so einen Fuß, ich sage das mal, in den Dienst reinzusetzen. Ich habe nämlich in der Gemeinde gar nicht mehr mitgearbeitet, obwohl ich schon viele Jahre Christ war. Aber es gibt Phasen, wo man einfach so landunter ist, und die meisten von uns kennen das, dass man sagt, dann gibt es eine Phase, da sagt man, jetzt ist es einfach so, jetzt bin ich nicht mehr in der Leitung, jetzt bin ich nicht mehr am Mitarbeiten und da bin ich. Aber Gott hat mich eingeladen und hat gesagt, setze mal wieder deinen Fuß rein. Und ich habe mich bei einem Glaubenskurs angemeldet, Gott erfahren hieß der war so abends von 8 bis 10. Aber alle außer mir waren entweder Hausfrauen oder Rentner, das heißt, sie hatten Wahnsinnszeit. Und ich habe fast panische Attacken gekriegt, weil ich sage, wir müssen jetzt Schluss machen, weil ich muss schlafen, dass ich morgen wieder arbeiten kann. Aber das war mein Schritt zurück in den Dienst. Und ich habe diesen Kurs mitgemacht und ich habe ihn durchgehalten. Und als das fertig war, hat es nicht lange gedauert, dass mich jemand fragte, möchtest du nicht in einem Jugendkreis mitarbeiten? Und dann habe ich angefangen, in diesem Jugendkreis mitzuarbeiten und ich merkte, es hat mich schon viel weniger belastet. Ich konnte diesen Dienst viel leichter freisetzen als am Anfang. Also am Anfang ist es so eine Überwindungshürde und dann kommt man in so einen Fluss rein. Und irgendwann wurde ich in die Gemeindeleitung gewählt und ich merkte, ich hatte immer noch den gleichen Job, aber irgendwo merkte ich, ich konnte mich frei schwimmen und bin dann Ältester geworden und bin in den Pastorendienst berufen worden von Gott. Stellt euch vor, ich hätte meine Füße auf den Boden stehen lassen und hätte gesagt, ich gehe nicht in diesen Glaubenskurs. Meint ihr, Gott hätte mich dazu berufen, Pastor zu sein, jemanden, der in keiner Gemeinde mitarbeitet, der nur an die Decke guckt und wartet, bis der Gottesdienst vorbei ist? Ich bin nicht sicher, ich würde sogar sagen, garantiert nicht. Sondern diejenigen, die mit ihm unterwegs sind, die Schritte gehen, die führt er und die erleben, wie er sie einen Schritt nach dem anderen voranbringt. Und ich lade auch dich ein, diese Verbindung zu Jesus zu suchen, also nicht in die Hektik reinzugehen und sagen, okay, dann mache ich was, sondern zu sagen, Herr, wo willst du mich haben? Wo kann ich mitdienen? Kann ich mal zu den Propheten schauen, mal in den Hirtendienst, und wir werden das auch für die anderen anbieten und zu sagen, ich möchte da tiefer reinkommen und ich möchte meine Gabe einbringen, die du hast, nämlich die Gabe, die Gott dir gegeben hat, die hat er dir gegeben, dass du damit dienst. Es gibt Leute, die sagen, ich habe eine Leitungsgabe, aber ich diene nicht als Leiter, weil ... Wenn du eine Leitungsgabe hast, dann hast du auch eine Leitungsaufgabe. Wenn du einen Dienst von Gott hast, dann hast du auch einen Auftrag. Zu sagen, Gott, mein Dienst ist ausgelaufen wegen schlechter Laune oder wegen schlechter Erfahrung. Guckt mal ins Neue Testament rein, was Jesus für schlechte Erfahrungen macht. Jesus wird in seinem Heimatort verworfen und gleich danach haut er wieder das nächste Ding raus. Warum? Weil er sich davon nicht beeindrucken lässt. Und wir lassen uns von Sachen, von Erlebnissen beeindrucken. Und wenn ich mich von meiner Vergangenheit beeindrucken lasse, dann ist mein Stecker nicht in der Steckdose von Jesus, sondern ist mein Stecker in der Steckdose meiner Vergangenheit. Wenn ich mich von meiner Umwelt zu sehr beeindrucken lasse, dann ist mein Stecker nicht bei Jesus, sondern ist mein Stecker in meiner Umwelt. Und wenn die Hallo rufen, dann zucke ich zusammen. Und ich erlebe das selber, ehe man sich versieht, wacht man manchmal morgens auf und der Stecker steckt nicht mehr bei Jesus drin, sondern irgendwo anders und denkst, warum komme ich heute nicht in den Kontakt zu Jesus? Warum komme ich nicht, was klemmt da? Und dann kommt so diese Botschaft von Jesus, steck einfach den Stecker an die richtige Stelle rein und drücke auf On. Ich hätte euch am liebsten ein YouTube-Video vorgespielt von einem Typ, der beim Mediamarkt anruft, einige kennen das, so ein Sachse. Es ist absolut genial, aber ich habe mitgezählt, es sind 12 Flüche drin, die man im Gottesdienst nicht verarbeiten kann. Aber das ist so witzig gemacht, weil der sich so aufregt, dass das blöde Ding nicht funktioniert und 200 Puls und 700 Mark hat es gekostet. Und am Ende sagt er, da ist ein Knopf, da steht On drauf, soll ich da mal drauf drücken? Und er sagt, ja, drücken Sie da mal drauf. Sag, jetzt geht's und schimpft wieder genauso los. Also gebt mal einen Mediamarkt Telefonanruf und ihr werdet das finden. Und da ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit drin, weil es geht immer nur um die Verbindung zu Jesus und dass wir sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit, in diese Verbindung reinzugehen. Und ich möchte euch zum Abschluss noch die Geschichte von jemandem erzählen. Da geht es auch um so eine Bereitschaft. Und zwar ist das schon lange her, ein Präsident, McKinley. Ich glaube, im 19. Jahrhundert war der Präsident von den USA gewesen und sie waren im Krieg mit Spanien auf Kuba und sie hatten eine Botschaft zu übermitteln. Eine Botschaft zu übermitteln an einen Rebellengeneral, der in einem unbekannten Gebiet war, jenseits der feindlichen Truppen. Und der Präsident sagt, wir müssen ihm eine Botschaft übermitteln. Es gab kein Telefon, es gab gar nichts, weil es einfach noch davor war. Und dann sind die am Beraten und dann sagen die, da gibt es einen in Rowan, den fragen wir mal, ob der das macht. Und er ist gekommen, hat die Landkarte genommen und ist gegangen. Und 3 Wochen später war diese Botschaft übermittelt. Nachts losgefahren mit so einem kleinen Ruderboot durch die feindlichen Linien durch, hat sich da durchgekämpft und hat das gemacht. Und das Besondere ist, er hat keine Frage gestellt, er hat das Ding einfach genommen und ist losgegangen. Und diese Haltung, diese Dienstbereitschaft hat die anderen so beeindruckt, dass das bekannt gemacht wurde. Da gab es noch kein YouTube oder keine anderen Kanäle, wo man das, Facebook, wo man das bekannt machen würde. Was glaubt ihr, wie oft das geteilt wurde? So eine einfache Anekdote, dass jemand sagte, ich stelle keine Fragen, ich bin einfach maximal dienstbereit. Mir ist es egal, ob ich das überlebe oder nicht, ich bin einfach hier und mache mit. 40 Millionen Mal. Warum? Weil da einfach jemand sagt, für mich ist Dienen, dass ich da bin und ich bin bereit. Das ist der maximale Standard, den von uns niemand hat. Ich würde auch sagen, den von uns auch niemand haben braucht, das sind so ein paar James-Bond-Typen, ja. Aber die Frage ist, wo stehen wir mit unserem Dienstbereitschaftsstandard? Ja, zu sagen, ich bin für alles bereit, Hauptsache ich kann meine Füße auf dem Sessel lassen oder ich bin so bereit, wo ist deine Dienstbereitschaft? Wir gehen jetzt in eine Zeit der Anbetung rein und das ist die Möglichkeit, auch Gott eine Antwort zu geben und zu sagen, ich gehe in den Kontakt rein mit dir und ich möchte mich ganz neu positionieren, dir gegenüber, vielleicht auch der Gemeinde gegenüber, vielleicht auch dem Dienst gegenüber. Und wir bieten Segen an, das heißt, wir werden hier an 2 Stellen stehen, Brigitte und Martin und Iris und ich. Und ihr könnt gerne kommen und euch auch segnen lassen für das, was Gott euch angesprochen hat. Einfach, weil wir glauben und hoffen, dass Gott den 5-fältigen Dienst in unserer Gemeinde einen Schritt nach dem anderen freisetzen wird. Amen.